Digital Connection.
Schöner denken.
Hallo, da sind wir wieder bei einem von den Schöner denken Kuckucksein. Ich bin der Alexander vom Abschaum-Podcast. Und wir reden jetzt über einen Film, den wir gerade eben gesehen haben. Der schöne Film hat seine Weltpremiere gehabt. We Are. Eine Geschichte von 7 Jungs und Mädels, die die Schule in so einem Kaff abschließen und dann sich ein bisschen ausmalen, wie könnte so das Leben danach sein, was werden wir in den nächsten Jahren so machen und so weiter und so fort. Und dann sieht man so die nächsten 5, 6 Jahre dieser Kids, ein bisschen länger sogar, weil ich glaube, es ist einmal, am Anfang ist es so 2009, genau, und dann geht es so bis 2018 am Ende. Also man hat so mehrere Jahre der Stationen von jungen Zuschauern. Ja, das ist so die Ausgangslage. Meine Meinung ist halt, mein Gott, sieht halt aus wie so ein 0815 Fernsehfilm. Halt sehr hölzerne Dialoge. Also alles, was man geradeaus raussagen kann, wird halt geradeaus rausgesagt. Subtilität, Subtext, null. Natürlichkeit der Dialoge auch nicht da. Schauspieler, okay, aber nichts Besonderes. Und ich habe ja immer dieses Ding mit dem René, wenn wir das Beatsheet durchgehen und dann gibt's immer so einen Moment, wo da alles verloren ist und wo man dann so diesen dunklen Moment hat, wo man so ein bisschen Soul-Searching betreibt. Im amerikanischen Film sind die halt relativ kurz. Da habe ich das Gefühl gehabt, das geht ewig und ewig und ewig. Ja, und es ist halt ein gewisses Maß an Lächerlichkeit, wo ich halt dann echt schon gelacht habe. Und neben mir ist der Lukas, der Kinomensch, mit dem ich ja quasi einen Moment habe, wo ich gedacht habe, wir haben jetzt richtig gebondet, wie so zwei Männer, die durch den Krieg gegangen sind.
Dieser Film hat uns zusammengebracht. Nein, also das war ja wirklich eine maximale Katastrophe. Inszeniert so stilsicher wie so eine Versicherungswerbung und mit dem Tiefgang auch von der Versicherungswerbung und so an manchen Stellen bildmetaphorisch so stark wie so ein Nickelback-Musikvideo oder sowas. Ich habe mir extra hier Hilfsmittel mitgebracht. Hier ist, das ist eine Reiswaffel und so aufregend und so tiefgehend und so, ja, so tiefgehend und wunderbar im Geschmack war dieser Film. Also ich habe wirklich irgendwann einfach, indem ich regelmäßig rüber zu Alex geguckt habe, um zu gucken, wie er jetzt auf bestimmte Szenen reagiert, wirklich sehr viel Spaß dann nachher doch noch mit dem Film gehabt. Aber es fühlt sich wirklich an, als hätten wir hier einen Filmemacher, der noch nie die Wirklichkeit gesehen hat, der seine ganze Vorstellung von der Welt, von menschlichem Verhalten übernommen hat aus Seifenopern und Ärzteromanen oder der, keine Ahnung, 3 Prinz-P-Songs gehört hat, in denen irgendwie die Teile von Löwenzahn in der Welt verstreut werden als Metapher für Abiturienten, die gerade ihren Abschluss machen und darauf basierend dann halt Drehbücher geschrieben. Also ich habe ja schon heute Morgen über You gesagt, das war ein klischeehafter Film, aber hier wird ja wirklich, hier werden die Sturmgeschütze des Klischeehaften aufgefahren. Also wenn dann, es wird ja wirklich kein Fernsehfilm-Klischee ausgelassen. Also es ist wie so ein Lifetime-Film in den USA. Hier würden die meisten irgendwie ZDF-Redakteure wahrscheinlich sagen, nein, tut mir leid, das ist einfach zu didaktisch und zu klischeehaft und da werden Probleme in der Welt zu billig aufgegriffen. Also es war ein Albtraum in der Hinsicht. Das ist wirklich ein erstaunlicher Film, der einzigartig ist in der Art, wie wenig Eigenständigkeit hat. Also dieser Mensch hat noch nie einen originellen Gedanken in seinem Leben gehabt, glaube ich.
Der Film hat ja so angefangen, ja, so weißes Licht fällt diffus durch ein Fenster. Er spielt dann, ja, er spielt Klaviermusik, alles ist dieses betuliche Ding. Und ich habe dann gedacht, das ist für so ein deutscher Film, Schulfilm von so 20-Jährigen, die halt auch noch nie so richtig gelebt haben und jetzt was Anspruchsvolles machen wollen. Und kurz habe ich so das Gefühl gehabt, vielleicht wird es besser, aber ich habe so gelitten durch diesen Film. Es war für mich wirklich grausam. Also man sieht ja dann so Sachen wie Alkoholismus und genau, wenn man ein Alkoholiker ist, dann kann man auch nicht mehr richtig singen, genau, weil die Karriere geht zugrunde, genau, weil Amy Winehouse konnte, nachdem sie einen Tropfen Alkohol angerührt hat, auch nicht mehr singen. Also total realistisch auch als Film, ja. Also auch die Werdegänge von bestimmten Charakteren und so weiter, also Wir haben jetzt noch einen potenziellen Verteidiger hier stehen. Möchtest du als potenzieller Verteidiger den Film potenziell verteidigen?
Traust du dich noch?
Ja, ich traue mich noch. Also hundertprozentiger Verteidiger bin ich nicht. Eigentlich, was der Lukas gesagt hat, das ist in dem Sinne wahr. Da sind wirklich viele Klischees gezeigt worden. Mir hat dieser Film persönlich nicht so genervt wie die Kollegen hier. Vielleicht bin ich einfach mehr an die Hollywood-Style angewachsen, ich weiß es nicht ganz genau. Und ab und zu mal finde ich bei den japanischen Filmen, da ist für mich manchmal zu viele versteckte Emotionen. Und dass hier alles gezeigt wird, das wirkt für mich ein bisschen neu bei den japanischen Filmen. Ich fand den Film nicht abartig schlecht. Ich habe mich in den 2 Stunden mich relativ gut amüsiert. Was ich aber ein bisschen interessant gefunden habe, ich habe von der Beschreibung eher so ein Happy-Go-Lucky, wirklich so ein liebevolles Energiebombe-Film erwartet. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es immer mehr deprimierend und deprimierend wird. Und das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man diesen Film doch angucken wollte.
Also man muss dafür vielleicht erklären, am Anfang wird eine Zeitung ins Bild gehalten und es wird darüber diskutiert, dass die Selbstmordrate in Japan steigt. Und das ist in diesem Fall dann Tschechows Zeitung, denn natürlich bewahrheitet sich das auch für einige unserer Figuren. Es ist also so ein bisschen wie eine Final Destination Film. Man fragt sich, wer stirbt und wie. Und man sieht dann aber doch schon sehr früh, in welche Richtung sich diese Karrieren im Weiteren entwickeln werden. Und wenn es dann Momente gibt, wenn das Blut von der Selbstmordverletzung auf die Freundschaftsfotos aus der Kindheit tropft, dann denkt man sich auch, hui, also das ist ja, es ist wirklich auf dem Level von irgendeinem schlechten Musikvideo oder sowas. Und wie diese Sachen inszeniert werden, es hat diese ganze Zeit diese merkwürdige Sanftheit, diese ganze Zeit dieses helle Gegenlicht, das du am Anfang schon beschrieben hast, das alles irgendwie hier einkleidet. Und man findet für alles immer wirklich die billigstmöglich, die schlimmstmögliche Inszenierungsmethode. Also hier ist wirklich jemand, der an keine Szene rangeht mit irgendeinem einzigartigen Zugang. Also ich habe wirklich auch nur eine Abweichung von diesem Muster gefunden, aber es sieht wirklich aus wie, ja, vielleicht wie eine Soap, wie ein Fernsehfilm. Wir haben diese Vergleiche ja schon angebracht, aber einfach wie dick diese Bilder sind. Es gibt dann auch so einen Weg, den sie immer wieder entlang gehen. Das ist natürlich der Weg ihres Lebens. Der wird an einer Stelle auch fotografiert von der Fotografin und am Ende begegnen sie noch Versionen von sich selbst in der Vergangenheit. Also es gibt diesen Song von The Offspring, The Kids Aren't Alright, der ungefähr denselben Gehalt hat, aber in 3,5 Minuten oder in 4. Und dazu hat er noch irgendwie eine nette Gitarrenlinie. Also vielleicht guckt man sich diesen Song und das Musikvideo dazu nochmal an. Das ist gehaltvoller als alles, was hier passiert.
Also da muss ich eigentlich dem Lukas auch zurechtgeben. Und deswegen bin ich kein echten Verteidiger von der Film, weil diese Klischees, was er erwähnt, die sind wirklich völlig ausgespielt. Da vom Anfang mit dieser Zeitungsschlagzeile, da habe ich mir schon echt gedacht, okay, das ist ein MacGuffin, irgendjemand muss doch sterben. Also das ist wirklich hundertprozentig durchgespielt.
Das Schlimme war ja auch in derselben Szene, weil einer hatte so fotografische Ambitionen. Man sieht ja nie, dass sie jemals irgendwie irgendwas macht, was ein gutes Foto werden könnte. Das finde ich auch immer so beeindruckend. Und dann kommt die Mutter und sagt, wir sind doch keine Künstlerfamilie. Und dann die Tante so, ja doch, ich habe ja mal gesungen, aber wir sind ja alle Versager, da geht ja eh nichts. Ja,
also, aber diese Alkoholikermutter, was ist das denn für eine Holzschnittfigur, die da ausgepackt wird? Das ist ja wirklich ein Albtraum. Diese Dialoge, die ja auch wirklich, wie du schon sagst, alles aussprechen. Du hast vorhin einen sehr guten Vergleich gesagt, wenn man irgendwie über ein Bild die Reiswaffel ist sehr trocken, wie dieser Film. Wenn man irgendwie über ein Bild sagt, ist gut belichtet und alles scharf, das trifft hier halt auf diesen ganzen Stil zu. Es ist jetzt der perfekte Beweis eigentlich dafür, dass einfach ein reines, basales, funktionäres Handwerk nicht reicht, um auch nur einen ansatzweise interessanten Film zu machen. Denn diese Szenen sind ja jetzt technisch nicht gescheitert oder so. Man erkennt alles, es ist alles scharf gestellt. Aber man wünscht sich, dass auch nur ein Millimeter in diesen Bildern irgendwas zu erkennen ist, was nicht in diesen Bildern ist. Also dieses Prosaische, das diese Szenen haben, ist halt wirklich, das ist, glaube ich, das, was diesen ganzen Film so extrem runterzieht. Also wenn jetzt auch nur irgendwie ein Funke gewesen wäre, dann hätte man einfach gesagt, ja okay, war jetzt halt ein relativ klassischer Film, vergisst man dann wieder. Aber dieser Film ist für mich wirklich schon sehr besonders in der Art, wie generisch und wie computergeneriert und wie, keine Ahnung, trockener Toastmäßig er ist.
Was mir noch aufgefallen ist, also wie klar, wir haben die Inszenierung, das sind alles saubere Fernsehbilder, da fährt die Kamera mal schön sauber nach links, ohne zu wackeln, also was wir bei den anderen Filmen ja schon nicht hatten. Der Ton ist immer sauber aufgenommen, das Bild ist immer sauber belichtet. Was Amerikaner sich heute, glaube ich, nie trauen würden, ist, du schmeißt da 7 Figuren rein, die wären mehr oder weniger alle als Hauptfiguren ja etabliert.
Ja.
Dann hast du dann erstmal die einen, mein Gott, er bumst die eine an, sie ist schwanger und dann sind die erstmal quasi weg vom Fenster. Weil ja, quasi, wenn man Eltern ist, dann ist man eher aus dem dramatischen Leben raus.
Das ist es dann. Das war's dann. Wenn man Eltern wird, dann gibt es nur noch einen Pfad bis zum Ende des Lebens.
Ja, und da gibt es einen Typen, der anscheinend immer mal wieder auftaucht, weil er ist ein Versicherungsvertreter, macht mal wieder was. Ja. Und also nur bei allein die von der Bindung von den Figuren, wo du dann ewig bist. Also ich habe dann da teilweise das Gefühl gehabt, ich habe schon wieder komplett vergessen, wer in diesem Freundeskreis drin war.
Ja, die Figuren sind ja auch stellenweise sehr ähnlich im Pfad. Also diese zwei irgendwie so halb Kleinkriminelle in der Unterwelt, finde ich, das sind ja genau die gleichen Geschichten nochmal. Also selbst diesen relativ überschaubaren Cast, über den kann er nichts Interessantes finden. Das sind ja wirklich... Ich meine, ich glaube, ich fange jetzt auch an, mich zu wiederholen, wie dieser Film eben, aber das ist ja wirklich erstaunlich, wie austauschbar und wie flach und wie dumpf diese Figurenzeichnungen halt sind.
Ja, wir haben den Michael von Schneeland noch hier. Möchtest du auch noch was sagen?
Ja, ich fand ihn ziemlich kommerziell. Zunächst habe ich gedacht, oh Gott, das wird ganz schlimm. Der Anfang war so weich gezeichnet. Da habe ich gedacht, jetzt bin ich in der Teenie-Rom-Com-Komödie gelandet. Auch das Aussehen von allen, ne? Also zwei wunderhübsche junge Mädels und dann, also auch die Jungs waren auch so gecastet nach ihren Rollen eigentlich. Die haben alle so wie Arsch auf Eimer gepasst. Das war schon alles zu viel des Guten eigentlich, ne? Also mir hat der Film dann besser gefallen, irgendwann als er so aufgemacht hat und diese dunkle Seite dazu gekommen ist. Auch das war ein bisschen klischeehaft natürlich, weil in Tokio ist es immer gefährlich und dann kommt direkt hier der Menschenschlepper vorbei, ne, aus dem Rotlichtbezirk. Das war jetzt alles nichts Neues letztendlich. Was mir gut gefallen hat, war aber trotzdem, dass er nicht zu sehr abgedreht hat. Also dass er jetzt kein totaler Tearjerker geworden ist. Da hat er, finde ich, ganz gut die Balance gehalten. Ich fand das auch mit diesen ganzen Suicide-Thematik, die da drin war, das fand ich auch okay, dass man das in so einen Film reinbringt. Es war natürlich völlig zu erwarten, weil ja ganz am Anfang schon dieser Zeitungsausschnitt kam, dass die Rate der Selbstmordopfer so hoch ist. Es hat einfach Spaß gemacht, den Film zu gucken, weil er so routiniert gemacht war und weil er so einfach zu gucken auch war. Also das war jetzt, glaube ich, der am wenigsten herausfordernde Film, den ich bisher auf dem Festival gesehen habe. Er war der bestbesuchteste Film und er war der am meisten Applaus bekommen hat.
Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass es so Fernsehfilm der Woche, Inszenierung?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich finde schon, dass es ein Kinofilm ist. Ich fand ihn schon deutlich besser als alles, was im Fernsehen läuft. Aber es war sehr kalkuliert.
Ich habe noch den René hier, mein Kollege vom Absprung-Podcast.
Ja, ich bin gerade erst dazugekommen. Das heißt, ich weiß nicht, was die anderen Leute gesagt haben. Es war auf jeden Fall der geleckteste Film, glaube ich, den ich bis jetzt gesehen habe. Also von den Production Values und vom Look und allem. Insgesamt würde ich sagen, hat er einfach kein Klischee ausgelassen. Er hat mir nichts Neues geboten. Hat am Ende auch nicht mehr so wirklich aufgehört. Also ich wusste jetzt nicht, wie lange wir da noch leiden sehen müssen. Aber insgesamt war es schon in Ordnung, aber nichts Besonderes.
Okay. Dann haben wir noch jemanden, vielleicht noch mit einer anderen Meinung.
War es so schlecht? Oder andere Meinung?
Also die Meinungen sind gespalten.
Ich fand ihn super. Ich fand ihn zwar ein bisschen emotional fordernd im Sinne von, dass es halt ein bisschen too much war, dass wirklich jeder leiden musste. Aber ich bin halt echt ein Zacker, was solche Filme angeht. Ich brauche diese emotionale Folter fast schon. Und von daher fand ich ihn eigentlich doch sehr gut gemacht.
Ja. Okay. Möchtest du noch mal?
Es ist ja ganz schön, dass er ja auch wirklich so eine eigene Dramaturgie im Podcast hat, wo wir beide am Anfang kommen und diesen Film so niederwalzen und so gnadenlos sind. Und dann nach und nach kommen Menschen dazu, die immer gnädiger und vergebender und sogar letztendlich sogar freundlich werden. Also es ist ja schön, dass dieser Film hier doch noch seine Ehrenrettung erhält. Also.
Darf ich nur was sagen? Die Sache mit dem Film ist halt immer, ich kann mich mit solchen Figuren immer ganz gut identifizieren. Ich bin auch an so einem Punkt im Leben, wo ich halt echt nicht weiß, was machst du, was kommt noch auf dich zu und so. Und da ist es halt immer schön, wenn man das in Filmen sieht und die halt auch nicht weiter wissen. Und dann stehst du da halt. Bei dem Film habe ich jetzt allerdings das Problem, dass ich echt nicht weiß, was er mir darüber hinaus vermitteln möchte. Statt einfach nur, das Leben ist scheiße, aber versuch halt deine Freunde beisammen zu halten, damit du einigermaßen glücklich wirst. Ja, aber ich mag halt diese Angriffsfläche, die der Film in dem Sinne dann wieder bietet.
Also so dieser emotionale Zugang, den kann ich auch gut verstehen. Ich glaube, das legt sich auch nie ganz ab, aber wenn man das so ein bisschen versucht zu zu abstrahieren von dem, wie es einem selber geht. Und es gibt ja auch Filme, die gar nichts mit einem selber zu tun haben. Und die kann man ja trotzdem irgendwie auch gut finden und nah an sich ranlassen. Was ich interessant fand bei dem Thema, bei dem Film, war jetzt wieder dieses Thema, was wir letztes Jahr auch schon mal hatten, nämlich dieses Zurückkehren in die Provinz aus der Großstadt. Das hat sich da ja auch schon gezeigt und eigentlich schon in den letzten 2-3 Jahren, dass es ein Thema ist, was wirklich mittlerweile so breit gestreut ist im japanischen Film, dass die Leute eigentlich nach Tokio gehen, um ihr Glück zu machen, dann dort scheitern und dann wieder zurückkehren in die Provinz. Und das war jetzt in dem Film auch wieder so. Und es war auch erst gar nicht klar, ob das dann nur als Scheitern zu werten ist, ne? Also die Figuren haben es erstmal so gesehen, oder ob man dort dann wieder glücklich sein kann. Ist das die mit der Familie, die zu Hause bleiben und sich ein Haus kaufen wollen, ist das das Glücksversprechen jetzt? Interessant fand ich ja, dass das auch noch genau die beiden Protagonisten waren, denen man am Anfang am allerwenigsten zugetraut hat, wo man gedacht hat, oh Gott, jetzt sind die mit 18 schwanger geworden, die bleiben jetzt zu Hause und der arbeitet jetzt auf dem Bau. Das geht ja sicher den Bach runter. Das Gegenteil ist passiert. Das waren die, die eigentlich den glücklichsten Lebensentwurf hatten.
Ich habe auf Anraten vom Kompendium des Unbehagens ja Hibana gesehen. Und da geht es ja auch darum, dass dann Leute nach Tokio gehen und dann jahrelang versuchen, dann eher auch kreativ tätig zu werden und da den Lebensinhalt zu finden und das in der großen Stadt zu schaffen und dann kläglich scheitern. Und bei Hibana war es halt wirklich, also ich glaube, ich hätte pro Folge wahrscheinlich ein Glas voll heulen können. Also das hat mich halt richtig gebeutelt und da war es halt wirklich, wo ich kurz davor war, halt schon fast aufzulachen, weil ich es einfach nicht mehr gepackt habe, weil ich es wirklich einfach albern fand. Wo ich mir denke, also die Emotion vom Prinzip, der Gedanke ist da, aber der Film holt mich so wenig ab, dass ich das Gefühl habe, ich bin in so einer schlechten Seifenoper gelandet. Ich war wirklich fertig. Also der Lukas hat mir einmal aber auf die Schulter geklopft, weil ich wirklich gelitten habe.
Also ich habe schon gesagt, der größte Unterhaltungsfaktor war wirklich für mich Alex' Abstieg in die Abgründe, in die Schwärze seiner eigenen Seele, während er mit Klischee um Klischee konfrontiert wird. Ich finde das interessant, dass ihr da tatsächlich irgendwie noch, ja, zumindest thematische Weiterbezüge sehen könnt. Ich glaube, die wären halt besser abgehandelt, wenn die nicht so einmal in diesen extrem flachen, hölzernen Dialogen abgehandelt würden und wenn dazu tatsächlich irgendeine Form von formaler Variation irgendwie reinkommen würde. Also es sind ja wirklich die meisten Bilder immer exakt die gleichen weich gezeichneten, von hinten beleuchteten Standardsituationen, die auch nie über den Raum jeweils hinaus verweisen, sondern sich auch so sehr abgekapselt anfühlen. Und diese Rückkehr in die Provinz, die wird ja einfach aufgeführt als Klischee, wie in den USA zum Beispiel man nach Hollywood fährt und dann, keine Ahnung, nach irgendwo auf die Farm zurückkehrt und so. Und es ist sicher interessant, das so soziologisch zu sehen und zu verstellen, okay, es gibt halt dieses Klima, es gibt dieses Grundkonzept noch, aber das wird ja auch nicht entwickelt, da wird ja auch nichts Interessantes drüber erzählt. Und so die Verhandlung von Scheitern findet halt auf dem Level statt von, die Mutter sagt, okay, wir sind alle Versager, aber dann sind wir vielleicht eigentlich doch keine Versager und eigentlich sollte man seine Fehler akzeptieren lernen. Das sind so Kalenderspruchweisheiten, die da nach und nach immer wieder ausgepackt werden. Im besten Fall Glückskekse und ich weiß nicht, das hat mich dann auch nicht irgendwie davon überzeugt, dass es jetzt thematisch noch was Tiefgehendes, Interessantes dazu bieten hätte.
Eigentlich ist es auch fies, jetzt gerade zu reden. Da vorne steht der Regisseur und, einer der Darsteller auf jeden Fall.
Regisseur auch.
Naja, ach, stimmt, ja. Jeder Künstler muss damit leben, dass einem die Kunst nicht gefällt.
Bis auf Dietrich Brüggemann.
Ja, gut. Also wenn das unter schöner Denken rauskommt, dieser Podcast steht wie immer unter Creative Commons. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Nippon Connection. Schöner Denken.